aber seid, die ihr ausgeharrt habt bei mir in meinen Anfechtungen. Und wie mir mein Vater das Reich bestimmt hat, so bestimme ich für euch, dass ihr essen und trinken sollt an meinem Tisch in meinem Reich und sitzen auf Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Simon, der Petrus, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dann umkehrst, so stärke deine Brüder. Es gibt ganz viel Stoff, den man aus diesem Text herausnehmen kann, auch im Blick auf verfolgte Kirche. Aber wir dürfen so etwas, wo Jesus da so sagt. Erstens mal, ihm ist bewusst, dass am nächsten Tag ist eigentlich sein Todestag. Der Jünger nicht, aber ihm ist bewusst gewesen. Und er sagt, ich habe so Anfechtungen. Und nachdem geht er ja dann raus und in den Garten Gethsemane und dann nimmt die Sache seinen Lauf. Aber Jesus weiss, was da auf ihn zukommt. Und wenn wir jetzt heute an unsere Situation denken oder an die Situation, die wir jetzt auch geschildert haben mit all den verfolgten Christen, wir lesen nie in der Bibel, dass Jesus sagt, geht, wenn ich nicht mehr da bin, macht Jünger so viel wie möglich. Und wenn ihr genug seid, und über die ganze Welt verteilt seid, macht ihr einen Aufstand. Und dann stürzen wir die Regierungen der Welt und dann zeigen wir es denen. Noch nie gelesen, so etwas. Habt ihr schon mal so etwas gelesen? Nicht, hä? Das wäre so das menschliche Vorgehen, oder? Weil das ist das, was unsere Gerechtigkeitssinn uns würde sagen. Jetzt stoppen wir den Wahnsinn einmal. Jetzt gehen wir mal rein. Und jetzt wären wir ja genug stark, wenn wir denken, all die vielen 100 Millionen an Christen auf dieser ganzen Welt, was die könnten bewirken. Aber Jesus sagt etwas ganz anderes. Und das Gesamtzeugnis der Bibel sagt auch etwas anderes. Jesus sagt, Simon, der so impulsiv ist, oder? Ich habe für dich gebetet schon. Der Satan will dich säbeln. Er tut euch alle säbeln. Und das Säbeln ist ein schönes Bild, oder? Kürzlich haben wir Offiziersversammlungen gehabt. Da hat ein Kollege von mir ein paar Gedanken hineingebracht von Gold-Nuggets. Und Nuggets tust du gewinnen, wenn du im Bach zum Beispiel gehst, kannst schürfen. Und dann tust du den Sand eben vom Gold trennen, durch Sieb und durch Wasser. Und wenn man etwas säbelt, ist das schon bei den Teigwaren so. Das, was nicht drinnen bleiben sollte, geht raus. Oder im Salat, die Schnecken und so, die tun wir mit dem Wasser rauswaschen. He? Oder die Sandkörner. Und nachher bleibt die gute Ware. Und wenn hier Jesus das Bild braucht, der Satan hat gefragt, euch zu säbeln. Ist das etwas ganz Altes? Das begegnet uns ja schon in dieser uralten Geschichte vom Hiob. Wo der Hiob zu Gott geht und sagt, die Knechte Hiob, den bringe ich schon dazu, dass der von dir abfällt. Und Gott hat es ihm erlaubt, oder? Und das wird auch beschrieben als ein Säbeln. Säbeln und durchschütteln und wirklich, also bis auf den nackten Kern eigentlich, quasi gereinigt werden. Und das, was dann bleibt, das ist jetzt das Gute. Und Jesus sagt, das, was ihr erlebt in den nächsten Tagen, das wird das richtige Säbeln sein. Die Jünger werden durch ein Wechselbad gehen von den Gefühlen, Jesus selber ja auch, er der Erste, bis zum Tod am Kreuz, wo er sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus weiss nicht, ich weiss nicht, ob er das zum Voraus weiss, dass es so weit kommt, dass er sogar die Gottverlassenheit an sich muss spüren. Weil er ist ja so verbunden gsi mit seinem Vater. Aber es hat einen Moment gegeben, wo auch Jesus gesagt hat, wieso hast du mich verlassen? Und ich denke, das darf uns heute ermutigen und dürfen wir einander uns auch mit dem ermutigen, Jesus kennt wirklich die tiefste Nacht vor Verzweiflung am eigenen Leib. Aber er hat es den Jüngern auch zum Voraus gesagt und er hat gesagt, schaut, die nächsten Tage werden für euch ein unglaublich Sibel sein, weil es ein Gefühlschaos ist. Der erhoffte Retter wird uns genommen, unser grosser Meister wird uns genommen, der, der so viel Wunder tut. Erst gerade hat er noch den Lazarus auferweckt vom Tod und die Leute haben ihm zugejubelt und morgen wird das alles vergessen sein. Morgen schon wird die allgemeine Stimmung gekippt sein und morgen werden sie ihn töten. Jesus weiss das und die Jünger haben keine Ahnung von dem. Der Petrus sagt, sicher nicht, ich sterbe für dich. Und dann kommt nochmal die Ankündigung von Jesus und sagt, bevor der Gücko morgen dreimal kreit, wirst du mich verleugnet haben. Kannst ruhig ein bisschen runterfahren, Simon. Weisst, ich weiss, wie es dir geht. Ich kenne dich. Unsere Art wäre doch vielleicht schon eher mehr auch in der heutigen Zeit, dass wir sagen, stehen wir auf. Vielleicht nicht zu den Waffen, aber so in dieser Art, oder? Tun wir uns wehren. Und wir haben ja in der Schweiz zum Beispiel auch demokratische Mittel, wo wir uns dürfen legitim auch wehren, und da habe ich gar nichts dagegen. Und doch ziehe ich jetzt ganz unverfroren ganz kleine Parallelen zu unserer jetzigen Situation, wo wir drinnen sind. Es hat nichts mit Verfolgung zu tun, gar nichts. Aber es hat damit zu tun, wie Christen ihre Welt wahrnehmen und auch sehen. Und dann komme ich halt schon auf das Bild zurück. Wir werden auch in der Schweiz im Moment recht gesiebelt. Und zwar vielleicht gerade durch die Pandemiesituation und ich beobachte Christen, die ihr Recht in die Finger nehmen wollen. Und nicht wenig. Die sagen, jetzt stehen wir auf, demonstrieren, das ist okay, das darf man. Und so, aber recht militant wird das Ganze. Und vor allem tut man andere Meinungen nachher einfach wie unter den Tisch kehren. Jesus sagt hier ganz klar in diesem Abschnitt, du wirst gesiebelt werden, aber ich habe für deinen Glauben gebeten, dass er nicht aufhört. Und wenn du dann umkehrst, zu mir zurückkommst, dann hast du einen Auftrag, stärke deine Brüder. Nicht gang zu den Waffen. Nimm dein Schwert vor, das du schon lange unter einem Mantel versteckt hast und schlag rein und schlag dem anderen auch noch das Ohr ab. Sondern stärke deine Brüder. Und Jesus hat genau gewusst, dass auf Petrus zukommt. Später redet er ja zu ihm von seinem Tod, wo er ihm begegnet als Auferstandener und sagt, du wirst einmal ein Ende erleben, das andere dich führen, wo du nicht haben willst. Du wirst es erleben, dass du einen Tod erlitzt, den du dir nicht vorgestellt hast. Aber ich werde mit dir sein. Und dein Auftrag, der bleibt. Weide meine Lämmer. Und das hat nichts zu tun mit reinschlagen. Und darum kann ich mir es einfach in der heutigen Zeit wie auch nicht vorstellen, dass Jesus uns einen anderen Auftrag geben soll. Dass wir jetzt das auch laut werden und vor allem Zeug verbreiten, das nicht der Wahrheit entspricht. Ich beobachte es leider mit recht viel Sorge eigentlich, dass das der Fall ist. Und zwar hüben wie drüben. Ich will da gar nicht irgendeine Stellungnahme abgeben dazu. Auf allen Seiten wird gelogen. Aber es berechtigt uns nicht, mit anderen Loginnen der Logik zu begegnen. Sondern Jesus verlangt von uns nichts anderes, als dass wir Menschen in der Wahrheit bleiben. Dass wir nahe bei ihm sind, in seinem Licht. Und der Petrus hat es ja an seinem Leben erfahren. Er hat tatsächlich den Punkt erlebt, wo er Jesus verleugnet. Aber es war nicht das Letzte. Er war wahnsinnig enttäuscht ab sich selber. Das denke ich. Und er hat sich auch schwer vergeben können. Und doch ist ihm der Auferstandene begegnet. Und hat ihn dreimal gefragt, so wie der Petrus ihn dreimal verleugnet hat, hast du mich lieb? Und der Petrus hätte sie dreimal wie können, ja, wieder sagen, ja, ich habe dich lieb. Und das ist das, was Jesus uns herbringen möchte. Dass wir Liebe leben. Dass wir Botschafter von der Versöhnung sind, wie es der Paulus später schreibt. Oder der Petrus in seinen Briefen, wo er an die verfolgte Gemeinde sich ausdrücklich an sie wendet und ihnen immer wieder sagt, bleibt bei der Wahrheit. Bleibt bei Jesus. Lasst euch nicht nehmen. Bleibt bei eurer Hoffnung. Er schreibt im 1. Petrusbrief, im 1. Kapitel ab Vers 15, euer ganzes Tun soll ausgerichtet sein an dem heiligen Gott, der euch berufen hat. Und der heilige Gott hat nichts zu tun mit der Finsternis, hat nichts zu tun mit Dreinschlagen und mit dem Recht in die eigenen Finger nehmen, sondern er sagt, ihr wisst, um welchen Preis ihr freigekauft worden seid. Damit ihr nun nicht mehr ein so sinn- und nutzloses Leben führen müsst, wie ihr es von euren Vorfahren übernommen habt. Eben, ich gebe dir zurück, was ich überkomme, zum Beispiel. Nicht mit Silber und Gold seid ihr freigekauft worden, sie verlieren ihren Wert, sondern mit dem kostbaren Blut eines reinen und fehlerlosen Opferlammes, dem Blut Jesu Christi. Und der, man sollte gerade den 1. Petrusbrief durchnehmen, heute Abend, zu diesem Thema Christenverfolgung. Wir müssen uns das hier im freien Westen, glaube ich, heute hinter die Ohren schreiben. Dass ein Mensch, der unter Verfolgung gelitten hat, ganz selber auch, einen solchen Brief schreibt. Und seine Mitchristen und Mitbrüder und Schwestern ermutigen, schaut auf Jesus. Bleibt bei der Wahrheit. Tut euch nicht während dort, was keinen Sinn hat, sondern lasst euch als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen, wo Gott geweiht ist, wo er drinnen lebt und kann daran gefallen haben. Folgt dem Hirt, der euch leitet und schützt. Und das sind gewaltige Worte, finde ich. Wir können uns an dem orientieren. Auch im 1. Petrusbrief später, 4., 5. Kapitel, es geht eigentlich nur um das. Und dann schreibt er an einem Ort, ich muss gerade schauen, ob ich es finde, ich habe nichts aufgeschrieben. Vor allem lasst nicht nach in der Liebe zueinander, denn die Liebe macht viele Sünden wieder gut. Und wenn ich denke, wie heute manchmal miteinander umgegangen wird, wir sind ja manchmal selber, wenn wir als Christen so umgehen miteinander, die verfolgen, nämlich unsere eigenen Glaubensgeschwister, wenn wir einander nicht stehen lassen. Wir sollen Menschen sein, die einander ermutigen, die einander segnen, die miteinander auf Jesus schauen. Und wenn wir heute den Sonntag von der verfolgten Kirche feiern, so denke ich, wollen wir das auch im Blick auf ihre Verfolger tun. Jesus sagt, wir sollen die segnen, die uns fluchen. Und denen Gutes tun, die uns wie die Hand verweigern. Das ist unendlich schwer. In unserem Gerechtigkeitsdenken, unserem menschlichen Gerechtigkeitsdenken, sagen wir, änder, ich haue dir eins zurück, was du mir eins gibst, dann gebe ich dir eins. Ich nehme das Recht in meine Hand. Aber Gott sagt, mein ist die Rache, ich will vergelten. Und unser Auftrag ist, auch für die Verfolger zu beten. Für all die Moslems, die vielleicht von anderen verblendet worden sind oder die kulturell es nicht anders wissen und meinen, sie sagen das Richtige. Der Paulus war ja auch so einer, der Christen verfolgt hat, aus aufrichtigem Herz, weil er überzeugt war, das ist das Richtige. Aber was ist passiert? Jesus ist ihm begegnet. Wenn das könnte passieren, dass wir als Christen für unsere Verfolger beten, für die beten, wo andere Menschen in China, in Indonesien, in Myanmar, auf allen Erdteilen dieser Welt, dass sie so gesegnet werden von Jesus, dass sie wie ein Paulus sein Licht sehen. Dann können wir mehr erreichen, glaube ich, als wenn wir warten, bis wir stark genug sind, für einen Aufstand zu bringen, der wieder nur Leid bringt. Und darum sagt der Petrus, beugt euch also unter Gottes starke Hand. Und ich glaube, das ist etwas Wesentliches. Wenn wir gesiebelt werden in unserer Zeit, vielleicht auf einem bescheidenen Niveau, wenn wir wirklich verfolgte Christen anschauen, gilt es hier für uns genauso. Aber wir wollen an die denken, die wirklich verfolgt werden. Herr, wenn sie so gesiebelt werden, wir wollen dich bitten, segne du die Menschen, die ihnen Böses wollen. Erfülle sie mit deinem Frieden, begegne ihnen. Wie du einem Paulus begegnet bist und einem Saulus und ihn vom höheren Ross abgenommen hast, begegne ihnen und mach sie frei. Der Saulus hat sein Leben radikal geändert. Und er ist zu einem grossen Apostel und Augenzeuge geworden von dem, was Jesus tut. Auch wir sollen das so haben in unserem Leben. Und wenn du dann umkehrst, so stärke deine Brüder. Ich hoffe, dass wir immer mehr ein Chor und eine Gemeinschaft werden, aber auch als Christen einzeln unterwegs sind, dass wir dem so nachleben dürfen. Stärke deine Brüder. Mehr Auftrag kannst du ihm nicht geben. Und einfacher kann es eigentlich auch nicht sein. Mit deinen Möglichkeiten, mit meinen, stärke deine Brüder. Wenn jemand in der Not ist, wenn sie so gross ist, dass sie keine Worte finden, muss ich auch keine machen. Aber ich kann da sein. Und wenn ich helfen kann, kann ich helfen. Und wenn ich etwas sagen kann, dann kann ich. Wenn ich darf beten, dann darf ich. Wir alle haben Situationen, wo wir drinnen sind, wo nur wir wissen, was jetzt dran ist. Und der Petrus ist auch der, der sagt, wenn du herausgefordert bist, musst du dir keine Gedanken machen, was du sagen sollst. Der Heilige Geist ist es, der dir die richtigen Worte schenkt. Auch das steht in diesem guten Wort drin. Also, ich werde euch das vielleicht mitgeben als gute Lektüre. 1. Petrusbrief im Gedenken an die Verfolgten, aber auch an unsere Situation. Das ist ganz gut zum Lesen.